Ich bin Nina und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Jobs, dem Podcast, der dich mit Unternehmen, Bewerbern und Experten vernetzt. Heute freue ich mich, mit Fatou Diakite Miklis zu sprechen. Sie ist jetzt ganz frisch Senior Talent Partnerin bei Kraken, war zuvor jahrelang selbstständig und ist dadurch zu einer absoluten Expertin im Tech Recruiting geworden. Hi Fatou, schön, dass du da bist.
Hallo Nina.
Wo erwische ich dich denn gerade?
Ja, du erwischst mich tatsächlich gerade zu Hause in meinem Homeoffice nach meinem Arbeitstag.
Super, Fatou. Ich habe dich in meiner Anmoderation schon als Recruiting-Spezialistin bezeichnet. Du hast ja in den vergangenen Jahren tatsächlich viele Unternehmen bei ihrer Neuausrichtung, ihrer Recruiting-Strategie begleitet. Könntest du uns vielleicht zu Beginn einen kurzen Einblick in deine Arbeit geben und erzählen, wie du speziell zum Recruiting gekommen bist?
Ja, das mache ich total gerne. Genau, wie bin ich zum Recruiting gekommen? Genau, ich habe, ist jetzt natürlich schon ein bisschen länger her, BWL studiert mit dem Schwerpunkt Marketing und Personal. Und das habe ich dann, da habe ich sozusagen meine Leidenschaft gefunden. Und das Thema Recruiting ist ja doch so eine Verbindung zwischen der HR-Welt mit Sales, also so mit dieser Sales-Komponente. Und ich bin damals, das war 2007 tatsächlich, in die Personalberatung eingestiegen und habe da ja IT-Fachkräfte für verschiedenste Kunden rekrutiert. Am liebsten waren mir damals die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das war ein bisschen agiler und das ging auch alles ein bisschen schneller mit weniger sozusagen Personen, die da mitmischen wollten. Und ja, da habe ich im Prinzip so meine Leidenschaft entdeckt, beides miteinander zu kombinieren. Und ja, wie du schon gesagt hast, habe da für unterschiedlichste Unternehmen rekrutiert, habe mich dann tatsächlich selbstständig gemacht, mit dem Fokus, kleine und mittelständische Unternehmen zu unterstützen. Nicht unbedingt im IT-Umfeld, aber doch auch. Und bin aber doch immer wieder auf die Tech-Branche sozusagen zurückgekommen und habe da auch wirklich so meine Leidenschaft und mein Herzblut tatsächlich entdeckt.
Warum gerade für die Tech-Branche?
Genau, also in die IT-Branche, da bin ich ja so reingeschlittert, sagen wir es mal so. Aber ich habe irgendwie festgestellt, dass ich mit der Zielgruppe gut klarkomme. Und ich sag mal, die Zielgruppe zu kennen, ist ja heutzutage sehr, sehr wichtig. Ja, vielleicht liegt es auch daran, also mein Papa, der war tatsächlich damals, als er noch gearbeitet hat, Softwareentwickler. Genau, irgendwie, vielleicht liegt das auch sozusagen daran.
Im Blut.
Aber ich bin einfach mit denen gut klargekommen, sagen wir es mal so. Die sind ja ein bisschen locker drauf, sage ich jetzt mal, sagen auch offen und ehrlich, was sie möchten. Und ich sag mal so, das Technologische, diese ganzen Tech-Geschichten, da liegt ja auch so ein bisschen Neuheit, ja, also neues Terrain. Ja, und so bin ich da gelandet und, sage ich mal, auch immer wieder zurückgekommen.
Ja, und im Vorfeld, da hast du mir von einem Problem erzählt, das ja insbesondere immer noch leider uns Frauen betrifft, nämlich diese Balance zwischen Familie und Beruf. Das war für dich, wenn ich es richtig verstanden habe, einer der ausschlaggebenden Gründe, warum du dich selbstständig gemacht hast. Wo gibt es denn da noch Verbesserungspotenzial für Unternehmen in der heutigen Zeit? Eigentlich soll es ja selbstverständlich sein, dass sie diese Balance hinbekommen.
Ja, richtig. Also eigentlich sollte es selbstverständlich sein, weil ich sag mal, Kinder kriegen ist ja doch irgendwie wichtig. Und ich sag mal, sind ja nicht nur wir Frauen beteiligt, sondern tatsächlich auch die Männer. Und als ich mich damals selbstständig gemacht habe, war das ja eine große Motivation für mich, weil ich eben keinen Arbeitgeber gefunden habe, der mich so flexibel hat arbeiten lassen, wie ich das mit kleinen Kindern, sage ich jetzt mal, gebraucht hätte. Ja, das war ja jetzt nicht unbedingt, ich will immer nur von zu Hause arbeiten. Ja, also meine Selbstständigkeit begann ja noch vor Corona sozusagen. Da war das ja mit Homeoffice und Google Meet sozusagen oder auch Zoom noch nicht wirklich selbstverständlich. Aber es ging mehr darum, dass ich meinen Tag selber organisieren wollte, nicht indem ich jetzt, also indem ich natürlich die Aufgaben, die ich zu erledigen habe, auch machen kann. Aber natürlich vielleicht nicht immer 8 Stunden am Stück, gell, wenn man sein Kind dann mal abholen muss oder abholen möchte aus dem Kindergarten, aus der Schule, wie auch immer, sondern es ging mir eher darum, ja, meine Dinge zu den Zeiten zu machen, wo ich auch die hundertprozentige Aufmerksamkeit, ja, für entweder für mein Kind oder eben für meinen Job habe. Und wir sehen ja, dass diese Flexibilität immer wichtiger wird, vor allem, weil wir ja auch sehen, dass sehr, sehr viele Frauen immer noch ja, in Teilzeit sind, und zwar so in Teilzeit, dass sie, wenn sie denn überhaupt wollen würden, wieder in eine Festanstellung zu gehen, da auch einfach sehr viele Nachteile haben. Von daher würde ich mir da viel mehr von den Unternehmen wünschen, dass man auch wieder hier mit der Zielgruppe, den Frauen, und natürlich gibt es ja auch immer mehr Männer, die auch in Teilzeit gehen, dass man einfach mit denen spricht und die aktuell fragt, okay, wo liegen denn die Herausforderungen? Und es gibt natürlich auch Jobs, gell, wo man vielleicht nicht aus dem Homeoffice arbeiten kann. Da bin ich sozusagen mit Recruiting, sage ich jetzt mal, wo ich ganz viel entweder am Telefon bin oder heutzutage eben, ja, wie wir jetzt hier auch über Zoom aktiv bin, dass ich sozusagen dieses Privileg einfach habe. In anderen Jobs ist das dann teilweise nicht möglich, aber es muss meiner Meinung nach, es geht ja darum, auch eine gewisse Wertschätzung den Mitarbeitenden entgegenzubringen. Und Kinder kriegen ist ja auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Und wenn sich keiner mehr ein Kind kriegt, dann haben wir irgendwie alle verloren. Also von daher würde ich mir da wünschen, dass so dieses Problem, was ja manchmal dann so in den Privathaushalt zurückkoordiniert wird, dass das doch mehr nach draußen geht. Weil wenn wir doch gemeinsame Lösungen finden, dann ist es für alle besser.
Das heißt, vor allem die Individualität spielt da eine große Rolle. Also, dass man individuell schaut, wer hat welche Bedürfnisse und wie kann ich als Arbeitgeber auf den Mitarbeitenden eingehen.
Richtig, genau. Und ich glaube, hier liegt aber natürlich eine große Schwierigkeit, weil Individualität bedeutet ja immer mehr Aufwand, ja. Und ich glaube, da liegt auch manchmal der Grund, warum sich manche Unternehmen ja vielleicht da gar nicht rantrauen oder das irgendwie auf die lange Bank schieben. Aber wir sehen ja, dass dieses auf die lange Bank schieben, also wir müssen uns diesen Themen annehmen. Die sind kein Problem, bedürfen einer Lösung. Und ich glaube, je schneller wir da eine Lösung finden, desto besser ist es ja auch wirklich für die Attraktivität der Unternehmen. Und mir war es zum Beispiel damals auch wichtig, jetzt irgendwie kein schlechtes Gewissen zu haben, ja, nur weil ich jetzt halt um, ja, 3 mein Kind abholen muss. Oder auch mir war es auch, es war natürlich auch nicht schön zu hören dann, ja, von Kollegen, die dann gesagt haben, ja, jetzt so in der Art, viel Spaß, du hast ja jetzt frei. Also es war dann auch immer so ein bisschen, ja, natürlich habe ich frei und natürlich habe ich mir das frei gewählt, aber es ist jetzt nicht so, dass man ja mit kleinen Kindern gar keine Arbeit hat, gell? Also so dieses, was da so im Kopf rumschwirrt, nur weil es, sage ich mal, unbezahlte Arbeit ist, ja, aber es nimmt doch einen großen Teil der Zeit ein, und da würde ich mir auf jeden Fall mehr Wertschätzung wünschen, und das funktioniert natürlich nur, wenn man miteinander redet, ja, oder ein Unternehmen weiß nicht, für eine Mitarbeiterin oder für einen Mitarbeiter im Unternehmen ist es vielleicht wichtig, dass man sagt, okay, du kriegst jetzt irgendwie einen Bonus für deinen Kindergartenplatz, ja. Aber wenn dann die Kinder irgendwie größer sind, vielleicht würde es dann helfen, dass man sagt, okay, die Kinder haben 13 Wochen Ferien im Jahr. In der Regel als Festangestellter hat man 6. Das ist immer noch ein Gap von 7 Wochen. Vielleicht kann man da anbieten, dass man, ja, unterstützt im Angebot von, ja, Ferien. Programmen zum Beispiel, gell? Also da gibt es ja die verschiedensten Sachen, und ich glaube, wenn man einmal ein gewisses Portfolio dann angelegt hat, wo dann die Leute individuell einfach sich das rauspicken können, damit ist, glaube ich, schon ganz, ganz viel erreicht. Ja.
Ja, und dann bist du in die Selbstständigkeit gegangen. Ich habe einen schönen Blogbeitrag von dir gelesen, der hieß Selbstständigkeit ist ein Lebensgefühl. Und da konnte man so ein bisschen rauslesen, dass du das wirklich mit Leidenschaft gemacht hast. Wie bist du das denn angegangen? Weil am Anfang ist es ja eigentlich nicht so leicht. Man braucht die Sichtbarkeit. Wie hast du das geschafft? Wie hast du dich getraut?
Ja, also das Thema Sichtbarkeit, das war wirklich eine große Herausforderung sozusagen für mich, weil ich natürlich auch am Anfang da saß und mir gedacht habe, puh, okay, wie komme ich denn jetzt auch irgendwie an Kunden ran? Und dann war es tatsächlich so, dass ich erstmal über Kontakte in so ein Interimsmandat gekommen bin und habe das dann erstmal sozusagen als Sprungbrett genutzt, gell? Aber das war alles noch vor Corona, ja, wo sozusagen 100% Anwesenheit im Office am besten war. Und das habe ich dann gemacht, aber habe dann mir gedacht, nee, eigentlich ist das ja nicht das, was ich möchte. Und dann kann ich ja auch in der Festanstellung bleiben, ja. Und habe das dann tatsächlich nicht verlängert, dieses Mandat, und habe mir erstmal aufgeschrieben, okay, was ist mir denn eigentlich wichtig? Wie will ich denn auch arbeiten? Und wie kriege ich denn auch diese Vereinbarkeit hin, die ich ja mit meiner Familie dann haben möchte? Und genau, habe mir das erstmal aufgeschrieben, habe mir dazu Gedanken gemacht, und habe gesagt, habe mir quasi so meine Must-Have-Kriterien aufgeschrieben und habe gesagt, okay, da bleibe ich jetzt, da bestehe ich jetzt irgendwie erstmal drauf. Und wenn ich das nicht finde, dann muss ich halt auch sagen, nee, ist halt nicht, gell? Also auch, dass man dann sagt, okay, dieses Projekt kann ich jetzt dann aus dem und dem Grund nicht machen. Aber ich habe auch festgestellt, wenn man sich traut, rauszugehen und einfach seine Bedürfnisse zu äußern und zu sagen, okay, so und so ist jetzt bei mir die Situation, ich würde Ihnen gerne helfen, wie sieht es denn aus? Dann erfährt man oft doch eine ganz große Offenheit, und das Gegenüber freut sich ja dann eigentlich dann darüber, dass man das vielleicht, dass man das so anspricht, sozusagen. Und von daher bin ich da eigentlich mit der Offenheit, sage ich mal, gut klargekommen. Aber Thema Sichtbarkeit heißt ja auch, dass man sich mal traut, irgendwie rauszugehen.
Ja, eben.
Ich muss aber sagen, ich hatte vorher natürlich schon ein ganz gutes Netzwerk, sage ich jetzt mal, ja, weil ich im Prinzip seit 2007, ja, also 2006 habe ich angefangen zu arbeiten, so in dem Bereich dann tätig bin, und habe mich doch schon, sage ich mal, so ein bisschen darauf verlassen, dass ich in meinem Netzwerk auch da mir dann was zugespielt wird oder ich mich da vernetze und da aktiv sozusagen werde. Aber das Thema Sichtbarkeit heißt ja auch, dass man ja mal irgendwo auf die Bühne geht. Und das war für mich tatsächlich, eine
Eine Herausforderung.
Herausforderung.
Wie war da das erste Mal?
Ja, also das
Das erste
erste Mal
Mal.
war tatsächlich, Gott sei Dank, online. Das war im Dezember 2020. Da habe ich eine Speech sozusagen gehalten beim Sourcing Summit Deutschland sozusagen. Ich war 2019 beim Sourcing Summit in München. Da sind eben Sourcer und Recruiter zusammengekommen. War eine ganz tolle Konferenz, und ich bin dahin und war sofort Feuer und Flamme und habe gedacht, ja super, das ist meine Hut sozusagen. Und dann habe ich ja eine Sourcer-Master-Ausbildung sozusagen gemacht, habe mich da auch reingestürzt, und dann hieß, genau, kam ja Corona sozusagen, und dann hieß es, okay, wir können natürlich keine Vor-Ort-Konferenz machen, aber es wäre doch super, wenn einige von euch auf der Konferenz sprechen könnten. Und dann dachte ich mir, also noch bevor irgendwelche negativen Gedanken gekommen sind, habe ich schon ja gesagt und mir gedacht,
Sicherheitshalber,
okay,
ja.
jetzt einfach mal ja, also, und war natürlich auch total aufgeregt, aber ich sag mal, wenn du erst mal hinter so einem Bildschirm sitzt, dann bist du ja noch nicht ganz so exponiert, wie wenn du vor irgendwo wirklich auf einer Bühne stehst. Und ich habe mich dann einfach getraut, habe das gemacht, und das hat auch wirklich total Spaß gemacht. Aber ich habe natürlich auch ganz viel geschwitzt und so weiter. Aber es war natürlich danach auch ein tolles Gefühl, da so die eigene Komfortzone verlassen zu haben und auch so ein bisschen doch so die eigenen Ängste besiegt zu haben. Und ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen ein Erfolgsrezept, dass man schon, sage ich mal, über gewisse Grenzen gehen muss. Und am besten oder am meisten wächst man auch da, wo irgendwie so eine große Angst ist, gell? Also das eine hat ja so ein bisschen mit dem anderen zu tun. Ja, und so fing das dann an. Und dann habe ich tatsächlich auch immer mal, ich habe auch am Anfang mal einfach so ein Webinar gegeben. Also ich habe mich ein bisschen ausprobiert, und habe das irgendwie einfach mal gemacht, habe Erfahrungswerte gesammelt und bin dann tatsächlich auch ja schon live sozusagen auf Bühnen gewesen oder habe auch eine Keynote gehalten, war in Panel-Interviews, das ist dann vielleicht nicht ganz so aufregend, aber doch, es
Doch,
ist
doch.
tatsächlich ein Unterschied. Ist tatsächlich ein Unterschied, wenn du wirklich weißt, okay, da sitzen jetzt irgendwie 500 Leute im Publikum und alle gucken wirklich auf dich. Aber ich muss sagen, da habe ich auch wirklich viel über mich selbst gelernt. Und es reicht ja schon, wenn eine Person dann hinterher zu dir kommt und sagt, boah, super, du hast mir jetzt genau in dem Punkt einen wichtigen Hinweis gegeben, oder man merkt, dass du deine Themen mit Leidenschaft angehst. Und das war mir dann, das war dann Kompliment genug, um das dann auch immer wieder sozusagen zu machen. Und Ja, das Ganze dann natürlich auch, ja, zum Beispiel auf LinkedIn ein bisschen zu vermarkten, ja, also auch zu sagen, okay, ich poste jetzt darüber, dass ich nächste Woche dazu spreche oder dann auch wirklich eine, vielleicht eine kleine Zusammenfassung zu machen. Aber auch das ist am Anfang mit Herzklopfen verbunden, weil man weiß ja auch nicht, wer
Wie
meldet sich
reagieren
jetzt
die
an,
Leute
genau.
drauf, ne?
Wer sind die Leute? Genau. Vielleicht kommt jemand und lässt irgendwie einen komischen Kommentar los. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das wirklich schon mal hatte, aber das kann natürlich auch sein. Aber es passiert ja im Prinzip nichts, gell? Aber es ist so ein bisschen so ein Reinwachsen und immer so diese Komfortzone, ja, noch so ein bisschen weiter stretchen.
Und auch an diesem Feedback, egal ob negativ oder positiv, zu wachsen, ne?
Richtig, genau. Also so ein Feedback auch dann zu bekommen. Genau, was war denn jetzt positiv? Wo hättest du dir einfach noch mehr Unterstützung gewünscht? Und auch das Ganze nicht, sage ich mal, wenn mal was Negativeres in Anführungsstrichen gekommen ist, das jetzt nicht total persönlich zu nehmen, sondern zu sagen, ja, okay, da hast du recht, da habe ich gar nicht drauf Wert gelegt oder diese Perspektive habe ich ja noch gar nicht gesehen, bringe ich dann eben beim nächsten Mal mit ein. Und also das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr wertvoll gewesen. Und genau.
Ja, und jetzt bist du tatsächlich ganz frisch in einer Festanstellung bei Kraken. Was hat dich denn zu dem Schritt bewogen? Oder ich frage anders, wie haben sie dich gekriegt?
Genau, das ist richtig. Also ich tatsächlich jetzt war ich genau 6,5 Jahre Vollzeit in der Selbstständigkeit und habe quasi Kraken auch durch ein Interimsmandat kennengelernt. War tatsächlich 1,5 Jahre für den Tech-Bereich deutschlandweit verantwortlich, also bei Octopus sozusagen, bei der Group. War dann wieder raus, weil ich verschiedene andere Aufträge dann hatte und bin Anfang des Jahres dann nochmal zur Verstärkung eingestiegen. Und ja, dadurch, dass jetzt aber auch Homeoffice oder totally remote work möglich ist, das war anfangs nicht wirklich möglich. Das ging eben nur entweder in Berlin oder in München und da dann sozusagen hybrid, aber ich bin ja in Frankfurt. Ich wollte jetzt nicht mit Kind und Kegel umziehen und sich da einfach ein paar andere Rahmenbedingungen oder ein paar Rahmenbedingungen verändert haben zu positiven sozusagen und ich das Ganze ja dann tatsächlich auch irgendwie schon vorab getestet habe, habe ich mir das Ganze dann irgendwie doch noch mal durch den Kopf gehen lassen und musste das tatsächlich auch erstmal so in meinem Kopf und in meinem ganzen Körper verarbeiten, weil ich ja doch wie du auch gesagt hast in diesem Artikel, es ist schon ein Lebensgefühl und ich habe das schon auch ja so zelebriert und bin damit auch gut klargekommen. Ich habe mir aber dann irgendwann die Frage gestellt, wo will ich denn hin in der nächsten Zeit? Und mir war schon klar, dass ich aus dieser Dienstleisterschiene irgendwann, ja, ich hatte das jetzt nicht für 2024 auf dem Schirm, raus wollte. Und habe dann aber gemerkt, okay, die Dinge, die ich da ja jetzt schon seit 1,5 Jahren mache oder seit 2 Jahren, habe ich tatsächlich so verinnerlicht und es passt auch von meinen Werten mit dem, was Kraken auch möchte. Und
Es hat
haben
gematcht.
mich dann, genau, also es war dann im Prinzip schon so ein Match und wie gesagt, so ein paar Rahmenbedingungen sind dann so ins Positive gefallen, dass ich gesagt habe, na gut, ich überlege mir das jetzt. Und aber ich glaube, so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt war, dass ich mir wirklich überlegt habe, als Solo-Selbstständige, welchen Impact habe ich denn alleine, in Anführungsstrichen, gell? Und ja, du hast ja vielleicht auch in dem Artikel gelesen, ich bin ja auch in einem Frauennetzwerk, Hashtag Female HR Excellence heißt das, sozusagen. Das ist super, super wertvoll und genau, wir sind da auch unterwegs, sozusagen in Deutschland, um mehr Frauen auch in Führungspositionen zu bringen. Das ist sozusagen das eine. Aber ich habe mich natürlich auch gefragt, wie kann ich einen größeren Impact leisten? Und kann ich das, was ich vielleicht machen möchte, auch wirklich nur alleine machen? Und dann kam ganz schnell bei mir die Antwort, nee. Ich glaube, ich kann das am besten in einem Team mit Gleichgesinnten, die auf der gleichen Mission sind oder also auf dem gleichen Trip sozusagen, wie ich selbst. Und das Ganze wird dann auch einfacher. Und dachte mir dann, ja, dann mache ich das jetzt einfach. Ich habe selbst ja auch so coole Leute rekrutiert, muss ich sagen, mit denen ich ja auch zusammenarbeite. Und wo hat man das schon, gell? Dass du dir dein eigenes Team in
Das sind dann auch
Anführungsstrichen
immer so
auf.
kleine Erfolgserlebnisse, oder?
Richtig, so kleine Erfolgserlebnisse, wo man dann, wo ich dann auch wirklich immer total mitgegangen bin. Und dann habe ich mir gesagt, ja gut, mein Herz schreit jetzt einfach ja, ich probiere das, ich mache das. Bin aber tatsächlich nebenberuflich noch selbstständig, aber wirklich nur zu einem kleinen Part. Das passt.
Also ganz hast du es nicht aufgegeben.
Idealerweise, ja, die Kombination sogar aus allem. Aber ich glaube, das Wichtigste für mich war, dass ich wirklich in meiner Flexibilität und meiner Freiheit, wo ich dieses Lebensgefühl halt verspüre, dass ich da nicht eingeschränkt werde. Weil wenn man das mit mir machen würde, dann wäre ich, glaube ich, weg. Und ich habe einfach da auch ganz klar, ja, meine Bedürfnisse kommuniziert und gesagt, wie ich das möchte. Und im Prinzip gab es ja jetzt wieder ein halbes Jahr. Ja, haben ja beide Parteien gesehen, okay, wie ich arbeite. Ich habe gesehen, wie es möglich ist. Das heißt, ich hatte ja wie so eine Art Testphase schon vorher. Und ja, warum soll es dann schief gehen, gell? Also das habe ich tatsächlich auch in meiner Selbstständigkeit gelernt, dass man einfach manchmal, ja, wenn das Herz schreit, ja, mach's. Dann mache ich es einfach, weil wenn ich es nicht probiere, ja, das ist, wenn ich es nicht probiere, dann bin ich hinterher auch nicht schlauer.
Fatou, du hast einen ganz spannenden Punkt angesprochen, weil man hört raus, du hast deine Ansprüche, deine Werte und du setzt diese Werte bei einem Unternehmen auch voraus. Und das geht ja ganz vielen Menschen momentan so. Sie möchten in einem Unternehmen arbeiten, das Werte und Kulturen lebt, die sie auch leben. Denkst du, in diesem Sinne hat sich das Recruiting in den letzten Jahren gewandelt und wie nimmst du diese Veränderungen im Recruiting wahr und was können da sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer jetzt erwarten in Zukunft? Also wie wird sich es auch jetzt wandeln?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass die Kultur tatsächlich zum entscheidenden Faktor wird. Also es gibt ja auch heutzutage viel mehr Positionen, die nennen sich ja auch People and Culture sozusagen. Ja, also es sind natürlich auf der einen Seite die Menschen, aber es ist natürlich auch die Unternehmenskultur. Was ich ganz stark feststelle, zum Beispiel im Bereich IT, ja, also im Tech-Bereich. Und das ist hoffentlich auch in anderen Bereichen so, dass den KandidatInnen es immer wichtiger wird, für was sie das Ganze machen. Also es kommt nicht mehr nur darauf an, ja, ich möchte möglichst viel Gehalt verdienen. Das ist ein wichtiger Aspekt, aber die Menschen wollen was Sinnvolles tun. Ja, also so dieser Purpose ist einfach, auch wenn es manchmal abgedroschen klingt, doch sehr, sehr wichtig und vor allem im Bereich, ja, Klimawandel. Ich meine, wo steuern wir denn hin und wie kann ich meine Zeit sozusagen sinnvoll einsetzen? Und wenn man sich überlegt, dass wir ja im Schnitt 30 bis 40 Stunden die Woche arbeiten, ist das doch ein immens großer Teil. Und viele Menschen wollen das, sage ich jetzt mal, nicht immer nur auf die Freizeit schieben, sondern wollen wirklich mit ihrem Job eine Veränderung beibringen. Und das habe ich ganz stark bei den Entwicklern tatsächlich festgestellt. Und das hat ja auch ganz viel sozusagen mit der Unternehmenskultur zu tun. Dann ist es ja auch so bei den IT-Fachkräften, dass die sich teilweise die Jobs aussuchen können. Das heißt, die Unternehmen müssen sich auch ganz klar überlegen, wen will ich denn überhaupt? Und wie ist denn meine Unternehmenskultur überhaupt? Und das erstmal rauszufinden, ist ja auch gar nicht so einfach. Und das ist auch ein bisschen vielleicht vom Team zu Team sozusagen unterschiedlich. Aber wenn man diese Punkte einfach mal geklärt hat für sich, dann kann man natürlich auch eine tolle Employer Brand aufbauen. Und wenn man die dann hat, dann ist es, glaube ich, auch einfacher, die richtigen Kandidaten anzuziehen, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich Menschen anziehe, die sozusagen nicht in meine Philosophie passen. Ja, weil idealerweise wollen wir ja die Leute langfristig an Bord holen und die Menschen wollen auch langfristig abwechslungsreiche Tätigkeiten ausüben in der Art oder halt auch nicht. Aber man will sich ja wohlfühlen, man will in einem wertschätzenden Umfeld sozusagen agieren, wo man dann auch ja eine bestimmte Selbstwirksamkeit hat. Also so ist es zumindest bei den Techies, ja, denke ich. Und ich finde das eigentlich eine sehr spannende Entwicklung, dass das auch sozusagen bei den Menschen immer mehr ankommt, weil je weniger Fachkräfte es gibt, desto mehr, sage ich mal, sind ja die Unternehmen auch gezwungen, sich zu verändern. Es ist natürlich schade, dass immer so ein Zwang von außen kommen muss, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich glaube, die Unternehmen, die das einfach schon begriffen haben, die haben einen strategischen Vorteil. Und ich glaube, in Zukunft wird es so sein, wenn wir RekruterInnen, ja, die Kandidatinnen nicht begeistern. Und das bedeutet, dass nicht die richtigen Menschen mit an Bord sind, dann werden die Unternehmen pleite gehen.
Wie wichtig seid ihr Recruiter für die Unternehmen? Also welchen Input gebt ihr den Unternehmen, dass die ihre Fachkräfte bekommen?
Genau, also wie gesagt, das mit den Werten ist natürlich wichtig, aber auch, sage ich mal, mit den Fachbereichen auf Augenhöhe zu agieren. Also Recruiting ist jetzt nicht so ein interner Dienstleister, sondern wir sind auf einer Ebene, auf Augenhöhe. Wir beraten, wir führen ja die Kandidaten durch den Prozess, also so Thema Candidate Experience. Aber die Verantwortung liegt bei den Fachbereichen. So, das heißt, die Fachbereiche müssen mitmachen. Also das ist ein ganz anderes Verständnis als früher, so in der Art, ja, schick mir jetzt hier mal erstmal die Kandidaten, dann warten wir erstmal, dann screenen wir erstmal und aus 100 suchen wir uns was aus. Nee, also so viel Zeit haben wir teilweise auch gar nicht. Und es geht ja darum, wie gesagt, genau, diese schöne oder angenehme Candidate Experience zu haben. Und ich als Recruiterin, ich lege immer sehr starken Wert, diese Unternehmenskultur, dieses Mindset, was wichtig ist, auch rüberzubringen, weil es ist ja auch nur ehrlich, das den Kandidaten zu sagen. Und wenn die das natürlich schon vorab im ganzen Branding, auch in der Stellenanzeige oder in der Ansprache mitbekommen, dann können die sich ja vorher auch schon entscheiden, ja, okay, passt das denn zu mir? Weil wenn es nicht passt, dann will ich doch idealerweise auch gar nicht meine Zeit sozusagen dann investieren, ja. Das heißt, es ist natürlich auch ein schönes Merkmal dann vorab und es gebietet sich natürlich einfach transparent und ehrlich zu sein auf beiden Seiten und das, glaube ich, haben wir wirklich gut hingekriegt und das bekommen wir auch immer gespiegelt dann ja in gewissen Feedbacks, aber auch, dass man die Kandidaten oder die Kandidatinnen wertschätzend und auch relativ schnell durch den Prozess begleitet und immer sagt, ja, ich gebe dir in 3 Tagen Feedback, wenn ich jetzt dir das in 3 Tagen nicht geben kann, mich trotzdem zu melden und zu sagen, hier, ich habe dir das versprochen, es tut mir leid, was weiß ich, ich habe einfach noch keine Rückmeldung, aber ich habe es nicht vergessen, ich habe dir das besprochen, ja, ich habe dir das versprochen. Und dass man wirklich so in diesem Austausch ist, weil was man ja auch manchmal feststellt, ist, dass, oder was ich so am Markt oft mitkriege, ist ja auch, dass KandidatInnen dann teilweise zwischendrin den Prozess verlassen und einfach nicht mehr auftauchen.
Okay.
Also ganz ehrlich, das habe ich jetzt, also erlebe ich einfach nicht mehr. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man offen und ehrlich darüber redet und dass man auch in so einem ersten Gespräch auch sagt, ja hier, wir versuchen schnell zu sein, aber bitte, wenn irgendwas ist, wo du schneller sein möchtest, bitte gib uns doch Bescheid, dann haben wir zumindest noch die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und das wird sehr, sehr geschätzt. Und auch wenn es vielleicht nicht passt, dass man dann trotzdem auch ein offenes und ein ehrliches Feedback gibt, weil man sieht sich ja immer zweimal im Leben oder vielleicht sogar öfters. Und ja, das ist eigentlich ist es gar nicht so schwer, würde ich sagen. Aber ich glaube, es gibt Unternehmen, die tun sich dann damit aus den unterschiedlichsten Gründen einfach noch schwer, ja. Entweder weil sie in dem Bereich, ja, vielleicht nicht genug Know-how entweder haben oder einfach auch nicht genug Mitarbeitende.
Das heißt, authentisch bleiben ist tatsächlich auf beiden Seiten eigentlich so das A und O, ne?
Ja.
Die Arbeitgebermarke auch tatsächlich authentisch lassen, also nicht nur auf dem Papier schreiben, wie toll man ist, sondern das dann auch wirklich auszuleben.
Richtig, und das wirklich auch zu leben, und auch das durch diesen Recruiting-Prozess oder durch den Interview-Prozess dem Kandidaten halt rüberzubringen, ja, und je mehr Personen auch an dem Prozess beteiligt sind, ja, also dann haben die KandidatInnen ja auch die Möglichkeit, verschiedene Perspektiven zu bekommen und mit verschiedenen Leuten dann zu erleben, ja, okay, die repräsentieren jetzt das, was sie versprechen, oder eben nicht, ja, weil ich glaube, wenn man sich dann irgendwie trennt in der Probezeit, weil, weiß ich nicht, es von einem Mindset oder so nicht gepasst hat oder von einer Thematik, die man hätte vorab besprechen können, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr schade. Und das ist einfach, ist viel zu teuer und es ist natürlich ist auch einfach nicht fein für den Kandidaten, gell? Wir sind
Ja,
ja alles immer noch Menschen.
ist nicht zielführend, ne.
Sowas tatsächlich in meiner, also bevor ich in die Selbstständigkeit bin, tatsächlich auch erlebt, ja, dass Dinge versprochen wurden, die dann nicht eingehalten worden sind oder man im Gespräch sagt, ja, ist alles kein Problem und hinterher ist es aber dann eins und das habe ich eher als respektlos empfunden und das ist keine Augenhöhe und wenn ich doch schon also vorher im Prozess nicht offen miteinander reden kann, also das schafft ja auch Vertrauen und dieses Vertrauen ist super
Ja,
wichtig.
und es spricht sich ja auch rum. Ich meine, Mitarbeiter, die reden untereinander. Also man bekommt es ja dann, irgendwie kommt es ja dann raus.
Richtig. Ja, und es gibt ja auch, ich meine, es gibt Kununu, es gibt Glassdoor, es gibt diese
Genau.
Plattformen
In
und
der heutigen
ja.
Zeit gibt es die ganzen Bewertungsportale, wo es dann einfach nachzulesen ist.
Genau. Und im Schnitt beschwert man sich ja lieber und also wenn man sich beschwert, dann tut man das mehr kund, als wenn man sagt, hier ist super,
Ja, genau.
gell?
Was denkst du denn, was sind denn aber trotzdem die Vorteile? Vielleicht ist es auch so ein Vorteil, dass wir solche Bewertungsportale beispielsweise haben in der heutigen Zeit und Social Media. Was sind das so für Vorteile für Bewerberinnen und Bewerber in der heutigen Zeit, wenn es um Recruiting geht, also um die Recruiting-Landschaft?
Also ich denke, ganz wichtig ist es, dass die Unternehmen vorab einen Einblick geben, wie ist es denn, bei dem Unternehmen zu arbeiten? Ja, und das halt wirklich in den unterschiedlichsten Jobs. Ja, weil wenn ich irgendwie ein Handwerker bin, dann ja, ist das Team natürlich auch ein ganz anderes, als wenn ich jetzt in ITler bin oder wenn ich im Marketing bin. Also dieses vor allem jetzt in Zeiten von Social Media, gell, wo man ja die Möglichkeit auch hat, sich zu präsentieren, sich darzustellen, sichtbar zu werden sozusagen, hat man ja wirklich tolle Möglichkeiten, sich auszuprobieren, auch mal Dinge einfach zu machen, weil wichtig ist doch, dass die KandidatInnen ein Gespür dafür bekommen, wie ist das denn da und wie kommt das rüber? Und natürlich ist es genau, kann man sich die Infos auch über Bewertungsportale holen, aber durch ein Video, ja, oder sei es auf der Website oder auch regelmäßig auf Social Media, wenn man, keine Ahnung, eine Werbepumpe installiert oder sonst wie da spielt ja irgendwie die Musik. So durch diese Gefühle, die ja dadurch entstehen, so catcht man ja dann die Menschen. Also ich glaube, man hat ganz andere Möglichkeiten heutzutage, aber man muss, glaube ich, auch so über den Schatten springen und vielleicht auch akzeptieren, dass das nicht jedermanns oder jeder Frau Sache ist, sozusagen. Aber ich glaube, es finden sich immer Menschen im Unternehmen, die sagen, ja, ich will das jetzt irgendwie mal ausprobieren und ich mache das jetzt einfach mal. Und ich glaube, gibt es heutzutage viel ganz andere Möglichkeiten. Aber natürlich ist ja im Sinne von, früher war es ein Arbeitgebermarkt, ja, jetzt ist es ein Kandidatenmarkt und es wird auch einer bleiben, fällt das einigen Unternehmen teilweise halt immer noch schwer. Aber im Sinne von, ja, Transparenz und einfach Ehrlichkeit sind es wirklich schöne Sachen, die heutzutage, glaube ich, möglich sind. Und so kann man dann auch, ja, die Mitarbeitenden viel einfacher gewinnen.
Fatou, du hast jetzt viel über die Unternehmensseite gesprochen. Also da konnte man jetzt schon ein bisschen raushören, wo die Fehler von Unternehmen sind, wenn sie das Recruiting nicht so gut hinbekommen. Wie sieht es denn auf der Seite der Bewerberinnen und Bewerber? Was sind denn da die häufigsten Fehler, die sie in so einem Recruiting-Prozess machen können?
Ja, also ich glaube, das Erste, was genauso wichtig ist wie auf der Arbeitgeberseite sozusagen oder bei den Unternehmen, ist, dass sich die Kandidaten auch vorab klar machen, was will ich denn überhaupt? Also jetzt mal davon abgesehen, wenn es halt natürlich erfahrene Menschen sind, die jetzt nicht gerade den Jobeinstieg suchen. Also das sind zum Beispiel auch im Moment eher die Profile, die ich sozusagen suche. Deswegen, genau, fokussiere ich mich da eher auf die erfahreneren Leute, sozusagen, aber dass die sich natürlich auch ein bisschen im Klaren darüber werden, wie will ich denn arbeiten, was ist mir wichtig, was will ich vielleicht auch nicht. Und wir fragen das tatsächlich auch ab im Recruiter-Screening sozusagen, was ist dir denn genau wichtig, was erwartest du denn auch von deinem zukünftigen Unternehmen, auch im Hinblick von, ja, warum bist du denn jetzt auf der Suche nach einer neuen Position, ja, also was passt denn vielleicht jetzt nicht. Aber um da natürlich auch so die Erwartungshaltung abzuklopfen, weil wenn ich das natürlich auch weiß, kann ich ja, sage ich mal, den Hiring-Managern während des Prozesses, da kann ich die ja auch darauf aufmerksam machen und sagen, hier, die Person, der ist das und das wichtig, sprich doch bitte in deinem nächsten Gespräch, wenn es jetzt Trainings sind oder Weiterbildungsmöglichkeiten, das genau einfach mal an, ja, dass man im Prinzip so nebenbei Informationen den KandidatInnen
Die
zuspielt,
Bedürfnisse abklopft.
die wichtig sind, genau, die wichtig sind und die vielleicht das Unternehmen vorher nicht so gut, ja, einfach erfüllt hat, gell? Da geht es ja eigentlich auch wieder um gewisses Bedürfnis und ja, was einem wichtig ist, wo man sich drauf fokussieren kann. Ansonsten denke ich, ist es immer wichtig, dass bevor man in so in so einen Call geht, dass man sich auch vorab natürlich über das Unternehmen informiert. Oft gibt es ja, wie gesagt, die Möglichkeiten, entweder sich Videos anzugucken oder Blogbeiträge zu lesen, auf YouTube sich was anzugucken. Also das heißt, die Kandidatinnen haben heutzutage viel, viel bessere Möglichkeiten, auch einzutauchen in das, was es schon gibt. Und natürlich kann man nicht erwarten, dass die sich alles angeguckt haben. Ja, aber ich finde, das ist schon immer ganz nett, wenn die KandidatInnen dann sagen, okay, ich habe jetzt, weiß ich nicht, die und die Person auf irgendeiner Konferenz getroffen oder ich habe mir dieses Video angeguckt oder den Podcast-Beitrag angehört. Da habt ihr das und das gesagt. Ist das denn auch wirklich so? Ja, also dann hat man irgendwie eine ganz andere Basis, als wenn jemand kommt und sich hinsetzt und sagt, ja, ich weiß irgendwie noch nichts, beziehungsweise, also selbst wenn man noch nichts weiß, ich glaube, es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, sich auch nur ein paar Infos rauszusuchen.
Damit das Interesse einfach auch da ist, ne? Also, dass man sieht, dass Interesse da ist.
Richtig, richtig. Also es gibt ja die Möglichkeiten. Und was ich würde sagen, was nicht so gut ankommt, ist, wenn man, nee, also wenn man mir nicht gut erklären kann, warum willst du denn für das Unternehmen arbeiten, auch wenn ich dich vielleicht angesprochen habe, ja, also wenn du dich vielleicht nicht beworben hast über die Anzeige, aber trotzdem, wenn wir uns gegenseitig Zeit widmen, 45 Minuten oder eine Stunde, dann kann man sich trotzdem vorbereiten und kann sich hinsetzen und ja, einfach schon mal schauen, weil wenn dann irgendwie der Kandidat sagt, ja, eigentlich will ich ja nur einen Remote-Job oder ich möchte mehr Flexibilität haben, ja, das kannst du aber auch bei anderen haben. Aber warum willst du denn unbedingt, warum willst du unbedingt zu uns? Ja, und das ist, also kann kann das ausschlaggebende Kriterium sein, warum ich dann auch dann sage, nee, hast du mich jetzt nicht überzeugt?
Das heißt, es wäre auch einer deiner großen Tipps, da wirklich sich bewusst zu machen, warum will ich zu dem Unternehmen und was haben die, was mich catcht und wo liegt mein Mehrwert auch für das Unternehmen?
Richtig, genau. Idealerweise das dann damit auch zu verknüpfen, gell, und zu sagen, ja, das und das habe ich in der Vergangenheit gesucht oder ich habe es aber nicht bekommen und deswegen mache ich jetzt aktiv den Schritt in diese Richtung, aber dann möchte ich auch natürlich gewährleistet bekommen, dass ich das dann auch kriege, ja. Das ist, also das ist ganz wichtig und ich glaube, da kann man auch relativ einfach überzeugen, wenn man sich dann natürlich informiert, gell. Die Infos sind ja da, man muss sie eigentlich nur anwenden.
Genau, und hat dich denn mal in den vergangenen Jahren irgendeine Bewerberin oder ein Bewerber so gecasht, also ist dir in Erinnerung geblieben, wo du gesagt hast, wow, okay, da konnte ich gar nicht anders, als die Person zu versuchen zu gewinnen. Also hast du da schon mal jemand ganz Besonderes erlebt, wo dich dann auch so richtig überrascht hat?
Also mich kann man eigentlich gut damit überraschen, wenn man so ein gewisses Feuer an den Tag legt. Also weil ich muss das Feuer ja auch an den Tag legen, damit der Funke irgendwie überspringt. Aber ich frage zum Beispiel auch meistens immer mal so nach den Hobbys oder so, gell? Also und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass viele ITler auch Instrumente spielen. Ist mir gar nicht so,
Bewusst gewesen.
fand ich total imponierend. Zum Beispiel, das war mir auch so nicht klar. Also da scheint es auch irgendwie eine Korrelation zu geben. Ja, oder irgendwie entweder genau ein ausgefallenes Hobby oder wenn jemand ja länger vielleicht mal im Ausland gewesen ist oder so. Also ich habe zum Beispiel auch mal in Kanada studiert. Ich erinnere mich an einen Kandidaten, der hat, bevor er sich sozusagen beworben hat, war irgendwie ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr auch ja, da im Norden der USA und in Kanada unterwegs. Und das war natürlich cool, weil dann konnte man so ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Aber wer hat mich nochmal imponiert? Das war tatsächlich ein Kandidat, der ist auch ganz viel, ich weiß nicht, Wakeboarding oder der war viel so Wellenreiten hat er gemacht. Und ich weiß noch, wo ich dem Kandidaten das Angebot gemacht habe, war der tatsächlich auch gerade am Strand. Und das war dann irgendwie witzig. Ich hatte den angerufen und er so, ah, ich bin gerade kurz hier, bevor ich hier auf mein Brett steige. Ja, super, dass du anrufst. Ja, klar, mache ich. Also das war natürlich irgendwie lustig,
Ja,
ja.
das ist natürlich dann schön gewesen für ihn in der Kulisse.
Genau, richtig. Ich glaube auch, ja.
Wir haben es schon eigentlich angesprochen, aber ja, ich würde noch mal gerne von dir hören, diese gegenseitige Wertschätzung in der heutigen Zeit auf Arbeitgeberseite und auf Arbeitnehmerseite. Wie würdest du, also für wie wichtig hältst du die und was denkst du, wie sollte die laufen?
Ja, also ich finde, gegenseitige Wertschätzung ist irgendwie das A und O. Das ist eine gewisse Basis und das sollte man irgendwie auch gar nicht. Also da gibt es keine Diskussion irgendwie für mich drumherum, weil wenn man genau sich die heutige Zeit ansieht, es ist alles so schnell, es ist alles trubelig. Die Diskussionen da draußen werden auch eher härter und manchmal hat man ja auch, es gibt viele Kandidaten, die haben negative Erfahrungen gemacht. Und man darf, ich finde, als Rekruterin darf man irgendwie auch nicht vergessen, dass so ein Bewerbungsgespräch, ja, was ich jeden Tag mehrfach oder wöchentlich, wo ich ganz viele mache, und für mich ist das, sage ich mal, Routine, aber ich habe trotzdem den Anspruch, irgendwie ein gewisses Bild zu hinterlassen und, sage ich mal, Spaß zu haben und meinem Gegenüber das Gefühl zu geben, ja, das ist jetzt hier deine Dreiviertelstunde oder es ist deine Stunde, du hast jetzt die Möglichkeit, dich zu präsentieren und du sollst da jetzt keine Angst haben oder so, sondern man kann sich ja auch nur in einem guten Bild präsentieren, wenn man sich wohlfühlt, sage ich jetzt mal, gell? Und wenn man nicht denkt, oh Gott, wer weiß, was jetzt irgendwie für ein bissiger Kommentar kommt oder vielleicht irgendeine, wo wird jetzt versucht, mir irgendwo ein Bein zu stellen oder so. Und für viele ist das wirklich sehr, sehr aufregend und die machen das natürlich nicht so häufig, idealerweise. Und deswegen finde ich das ganz wichtig. Und ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt, gell? Also entweder man sieht sich ja meistens zweimal im Leben und nur weil es vielleicht jetzt nicht passt, der Kandidat kann ja auch sagen, nee, ich habe jetzt da keine Lust drauf, weil, keine Ahnung, dieser eine Punkt hat mir jetzt nicht gefallen, dann finde ich das völlig fein. Also ich glaube, es geht wirklich darum, das offen und transparent zu sagen und dass man auch in Kontakt bleiben kann. Und ich habe das tatsächlich schon öfters gehabt, gell? Dass es vielleicht bei dieser einen Position nicht gepasst hat, aber dann kommt in 3, 4 Monaten eine neue Position und dann hat man aber schon jemanden im Kopf, den man dann ansprechen kann. Und wie cool ist das denn, wenn ich die Person dann anrufen kann und sage, natürlich nur unter der Voraussetzung, dass sie natürlich noch unterwegs, also auf der Suche ist sozusagen, gell? Also weil gewisse Geschwindigkeit muss ja auch da sein und nicht alle sind dann immer noch verfügbar nach 3 Monaten. Aber das hat tatsächlich schon ein paar Mal geklappt. Und das ist
Cool.
natürlich super. Also, was eine Wertschätzung natürlich auch für den Kandidaten, der sich denkt, oh cool, die hat sich das jetzt wirklich gemerkt und die Person weiß es noch. Und ja, ich mache jetzt den Prozess dann dadurch. Und wie gesagt, man kann ja auch ein Kunde sein, gell, von dem Unternehmen, wo man sich beworben hat. Also, ich finde, das sollten viele Unternehmen auch nicht vergessen. Also ich muss da nicht unbedingt immer arbeiten, aber ich kann Stromkunde sein oder irgendeine andere Dienstleistung oder ein Produkt. Und wenn man da bei mir ein schlechtes Bild hinterlässt, ja, warum soll ich denn? Also dann würde ich mir denken, nee, da halt einfach nicht. Und ich glaube, das dürfen sich die Unternehmen einfach nicht mehr leisten.
Abschließend, Fatou, vielleicht dein persönliches Motto oder ich sag besser Leitbild, das du so im Alltag mitnimmst, was vielleicht anderen Bewerberinnen und Bewerbern bei ihrer Karriere helfen könnte, beziehungsweise sie begleiten könnte.
Mein Leitbild. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man was findet, wofür man brennt. Weil wenn du das nicht tust, dann verschwendest du zu viel Energie, um dich irgendwie erstmal aufzuraffen, überhaupt hinzugehen und irgendwie aufzutauchen. Das ist, glaube ich, vertane Zeit. Und es gibt doch nichts Schöneres, wenn man seinen Job, ja, da wo man wirklich, ja, 30 bis 40 Stunden oder vielleicht sogar mehr, wenn man Überstunden macht, verbringt, wenn das was ist, wo man ja diesen Impact haben kann oder wo man was bewegen kann und wo man merkt, okay, ich werde da so angenommen, wie ich bin. Ich muss da nicht irgendwie kämpfen. Das macht Ich werde da gewertschätzt, ich werde da auch gesehen. Ich kann da vielleicht auch mal was ansprechen. Ich kann Verbesserungsvorschläge machen. Und da, also in so einer Welt möchte ich auch leben. Ich möchte in keiner Welt leben, wo man Menschen irgendwie zurückstößt und irgendwie unfreundlich behandelt, nur weil jetzt, weiß ich nicht, vielleicht, weil es halt nicht geklappt hat, warum auch immer, ja, weil man vielleicht irgendeine Fertigkeit noch nicht mitbringt oder weil es vielleicht einfach genau einen besseren Kandidaten gab, was auch immer das bedeutet, aber trotzdem kann man freundlich sein zu den Menschen einfach, weil wie gesagt, das Leben da draußen ist so rau geworden die letzten 2, 3 Jahre. Ich finde das irgendwie schlimm und ich glaube, da hat jeder eine, ist jeder in der Verantwortung, sage ich mal, sich da ja ordentlich zu präsentieren und auf einem gewissen Niveau zu agieren. Und ich glaube, in der Vergangenheit, also auch als ich so in der Vermittlerbranche noch tätig war, sage ich mal, als es noch so dieser Arbeitgebermarkt war, das war mir teilweise zu überheblich von vielen Unternehmen so und nicht menschlich genug. Und ich glaube, wir müssen da zurück zu dieser Menschlichkeit, ja, um wirklich was zu bewegen. Gell? Und nur weil es jetzt nicht passt, vielleicht passt ein andermal. Und ich habe das tatsächlich auch schon öfters als Feedback natürlich bekommen, dass es den Leuten Spaß gemacht hat, mit mir im Prozess zu sein, auch wenn es vielleicht nicht geklappt hat. Oder auch wenn man den KandidatInnen einfach einen Tipp geben kann, ja, wenn man denen sagen kann, du, es hat jetzt halt nicht gepasst aus dem und dem Grund, kann man auch nicht mit jedem sozusagen machen, gell? Aber vielleicht hilft das auch, der Person zu helfen, doch eine andere Position dann zu finden und dann ist doch irgendwie wieder allen geholfen. Ja.
Danke für diese Schlussworte und ich glaube den Kandidaten aufs Wort, dass es mit dir Spaß gemacht hat, weil das Interview hat mir auch ganz viel Spaß gemacht.
Das freut mich sehr.
Ich hätte jetzt noch lange mit dir weiterreden können. Ich hoffe, wir sehen uns ein zweites Mal, vielleicht bei uns im Studio dann.
Ja, sehr gerne.
Danke, dass ich dich interviewen durfte.
Ja, ich danke dir für die Bühne.
Das war's für heute mit Let's Talk About Jobs. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann folge meinem LinkedIn-Kanal, like die Folge auf YouTube und abonniere Let's Talk About Jobs auf deinem Lieblings-Podcast-Player. Ciao, ciao!